Wie schön, dass Sie den Weg gefunden haben durch den hohen Schnee in den Betsaal. Herzlich willkommen. Hatte gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet, denn heute der Montafonweg war heute Morgen um 7:30 fast nicht zu passieren. Die Zeiten, die wir im Moment erleben, haben was Unbarmherziges. Das Virus ist unbarmherzig. Und viele Leute sagen, die Maßnahmen, die ergriffen werden, die sind auch unbarmherzig. Da kommt doch die Jahreslosung gerade richtig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Weil Gott mit uns Menschen barmherzig ist, darum sollen auch wir miteinander barmherzig sein. Das heißt, an uns, an Ihnen, an dir, an mir sollen die Gesichtszüge Gottes deutlich werden. Weil er liebt, sollen wir auch lieben, weil er vergibt, sollen wir auch vergeben. Und weil er uns nicht verurteilt, sollen wir andere auch nicht verurteilen. Und weil er barmherzig ist, sollen auch wir barmherzig sein. Wie Gott mir, so ich dir. Und wie Gott dir, so du mir. Klingt doch einfach, oder? Barmherzigkeit. Ich habe das Wort mal ein bisschen auseinandergepflückt. In dem Wort drinne steckt das Wort vom Arm und vom Herz, Arm und Herz, beides mit drin. Das ist der Unterschied auch zum Mitleid. Mitleid ist ja diese Fähigkeit, Mitgefühl mit einem Menschen zu entwickeln, sich neben ihn zu stellen und dann mit ihm das Leid zu teilen, und dann ist das Leid auch geteiltes und halbes Leid. Das tut gut. Aber Barmherzigkeit geht noch einen Schritt weiter. Barmherzigkeit sucht nach einem Weg, die Not zu lindern, versucht anzupacken. Barmherzigkeit kann uns aktiv machen, kreativ machen, kann uns in Bewegung bringen. Im Matthäusevangelium, da hält Jesus ja seine berühmte Rede über das Weltgericht. Und in dieser Rede lassen sich die 7 Werke der Barmherzigkeit erkennen. Hungrige speisen, durstige tränken, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Heißt, Barmherzigkeit ist nichts anderes als tätige Nächstenliebe. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter macht uns das auch ganz deutlich. Die Geschichte ist bekannt, ich muss die nicht erzählen, glaube ich, ne? Aber 2 Sachen möchte ich erwähnen. Hier wird deutlich in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass Barmherzigkeit nicht umsonst ist. Den Samariter hat seine Barmherzigkeit Kraft gekostet. Der musste den Verletzten erstmal aus dem Graben ziehen und ihm die Wunden verbinden. Und Barmherzigkeit hat Zeit gekostet. Die Gegend um Jericho, wo das Ganze sich abgespielt hat, ist eine ziemlich weitläufige Wüste. Da ist das nächste Krankenhaus nicht um die Ecke. Das hat Zeit gekostet. Und es hat ihn Geld gekostet. Er hat die ganzen Behandlungskosten übernommen. Und wenn ich auf Jesus schaue, stelle ich fest, Barmherzigkeit kann einen auch das Leben kosten. Und zum Zweiten, es ist ein Samariter, ausgerechnet ein Samariter, der hier Barmherzigkeit walten lässt. Ein Priester und ein Levit waren auch in der Nähe, so ist es ja nicht. Die haben den Verletzten auch gesehen, aber sie waren halt im Stress und sie sind weitergegangen. Wahrscheinlich haben ihre religiösen Pflichten ihnen einfach keine Zeit gelassen. Und außerdem, das muss man berücksichtigen, wenn ich das richtig verstanden habe, die wussten ja nicht genau, ob dieser Mann schon tot ist. Und ein Priester, ich glaube, wenn der einen Toten berührt, dann ist der entweiht. Ne? Herr Pfarrer, stimmt das?
Ja?
Eine Weile. Und bei dem Leviten war das wohl auch so. Der wäre dann 7 Tage rituell unrein gewesen. Und das hätte bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, 7 Tage Quarantäne. Wem will man das zumuten? Aber dieser Samariter, ein völlig unbedeutender Mann, eigentlich ein Verachteter, weil die Juden haben keine gute Meinung gehabt von den Samaritern, für die waren das Ungläubige oder zumindest Irrgläubige. Sie sind ja am liebsten aus dem Weg gegangen, haben sie von hinten gesehen. Und ausgerechnet so einer, so einen lässt Jesus Barmherzigkeit walten. Das ist doch wirklich erstaunlich. Das bedeutet doch, für ein gottgefälliges Leben ist vielleicht gar nicht so wichtig, welchen Glauben du hast oder ob du eine wichtige Rolle spielst, sondern es ist eigentlich nur entscheidend der Umgang mit anderen Menschen. Und wenn Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, dann wird da niemand ausgeschlossen. Dann ist das für alle Menschen gültig. Und damit komme ich zur zweiten Geschichte, die Jesus uns erzählt, über die Barmherzigkeit Gottes. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Es ist besser bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn, glaube ich. Auch diese Geschichte ist ja bekannt, muss ich auch nicht erzählen. Aber 2 Dinge möchte ich erwähnen. Als der Junge sich auf den Weg macht, nach Hause zurück zum Vater, da ist ihm ja völlig klar, das, was hier passiert ist, dass ich bei den Schweinen gelandet bin, dass ich in diese Krise gekommen bin, das kann ich keinem in die Schuhe schieben. Das hat was mit mir zu tun, das habe ich verbockt. Und wahrscheinlich ist mein Vater ganz schön sauer auf mich. Und wenn ich jetzt, Verzeihung, ich bin immer so bewegungsfreudig. Und wenn ich jetzt zu meinem Vater zurückgehe, dann, worauf muss ich mich einstellen? Gardinenpredigt, Moralpredigt, habe ich dir ja gleich gesagt. Habe gleich gewusst, wo du endest. Bin sehr enttäuscht von dir. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das alles passiert überhaupt nicht. Keine Standpauke, keine Moralpredigt, Staatsempfang, Begrüßungsrede, neue Garderobe, neuer Schmuck, eine Riesenfete. So beschreibt Jesus uns Gottes Barmherzigkeit. Das ist doch fast unglaublich. Also, was sagt mir das über Gottes Barmherzigkeit? Gottes Barmherzigkeit hat was zu tun mit Großzügigkeit, mit ganz viel Geduld. Der Vater ist jeden Tag zum Tor gegangen und hat geschaut, ob sein Sohn schon auf dem Heimweg ist. Jeden Tag warten. Warten ist kein schönes Lebensgefühl. Ich war letzte Woche beim Arzt. So nach einer Stunde im Wartezimmer habe ich gedacht, es wäre schön, wenn ich jetzt drankomme. Und dieser Vater, der steht jeden Tag am Tor und wartet. Und das alles weiß der verlorene Sohn ja gar nicht. Er wird also sehr überrascht gewesen sein über Gottes Barmherzigkeit. Und wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, dann ist das kein Vorschlag. Hättet ihr eventuell ein wenig Freudigkeit, miteinander barmherzig zu sein? Das ist auch keine Bitte. Ach bitte, seid doch so gut. Seid bitte barmherzig miteinander. Es ist auch keine Einladung in dem Sinne. Es ist ein Auftrag. Seid barmherzig. Punkt Ausrufungszeichen. Das ist Imperativ. Seid barmherzig. Warum sagt Jesus das so kompromisslos, so alternativlos? Wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass er uns Menschen ganz gut kennt und dass es damals wie heute kaum einen Unterschied gab in diesem Punkt, dass viele Menschen mit dem Begriff, mit dem Wort der Barmherzigkeit überhaupt nichts mehr anfangen können. Viele fragen sich, warum soll ich denn barmherzig sein? Was habe ich denn davon? Wer ist denn mit mir barmherzig? Was soll denn das? Am Ende wird meine Barmherzigkeit noch als Gutmütigkeit ausgelegt und ausgenutzt. In einer Fernsehdiskussion höre ich einen bekannten Politiker sagen, mit der Bergpredigt können Sie kein Land regieren. Der Staat soll nicht barmherzig sein, sondern gerecht. Und ich glaube, das trifft den Nerv vieler Menschen. Gerecht soll es zugehen. Jeder soll das bekommen, was ihm zusteht, okay? Oder soll das bekommen, was er verdient? Gnade vor Recht, Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit, mal Hand aufs Herz. Ist das so tief in uns verwurzelt? Warum besteht Jesus darauf, dass wir barmherzig sind? Klar, weil der Vater barmherzig ist, gut. Oder möchte er, dass wir ihm einen Gefallen tun, weil er es nun mal gerne will? Oder sollen wir dadurch moralisch bessere Menschen werden? Friedrich Bodelschwinger hat es mal so gesagt: Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist lieblos. Und ich könnte die Reihe fortsetzen. Verantwortung ohne Barmherzigkeit macht rücksichtslos. Und Wahrhaftigkeit ohne Barmherzigkeit macht kritiksüchtig. Und Klugheit ohne Barmherzigkeit macht betrügerisch. Und Freundlichkeit ohne Barmherzigkeit macht heuchlerisch. Ja, und Ordnung ohne Barmherzigkeit macht kleinlich. Und Sachkenntnis ohne Barmherzigkeit macht rechthaberisch. Und Besitz ohne Barmherzigkeit macht geizig. Und Erfolg ohne Barmherzigkeit macht hochmütig. Und Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch. Wenn die Barmherzigkeit fehlt, dann wird das Leben irgendwie schwierig. Da werden Menschen beschädigt und Beziehungen gehen kaputt. Und da, wo wir barmherzig miteinander sind, da verändert sich plötzlich vieles zum Positiven. Unser Miteinander wird dann geprägt von Annahme und Wertschätzung. Also die Lebensqualität nimmt einfach zu. Das heißt, wenn wir barmherzig sind miteinander, dann tun wir anderen und uns selber was Gutes. Diese beiden Gleichnisse, die Jesus uns erzählt über die Barmherzigkeit Gottes, das sind ja zwei richtige Dramen. Das ist ja richtig großes Kino, könnte man sagen. Ne? Ich habe mich gefragt, wie könnte denn Barmherzigkeit aussehen, so in unseren ganz kleinen, normalen und spektakulären Alltag. Da, wo eigentlich gar nicht so furchtbar viel Dramatisches manchmal passiert. Wie könnte Barmherzigkeit heute hier, jetzt sofort, von mir aus gleich nach dem Gottesdienst, wie könnte das aussehen? Vielleicht, indem ich einem Menschen sage, du gehörst dazu. Auch wenn du vielleicht ein bisschen anders denkst als ich oder wenn du ein bisschen anders glaubst als ich oder überhaupt ein bisschen anders tickst oder auch einen anderen Lebensstil hast, du gehörst dazu, ich schließe dich nicht aus. Oder dass ich einem sage, ich höre dir zu. Sie glauben nicht, wie viele Leute zum Therapeuten gehen, damit sie endlich mal einen haben, der ihnen zuhört. Es gibt so viele Leute, die viel reden. Haben wir im Überfluss. Es gibt aber wenig Menschen, die es gelernt haben, zuzuhören. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Und wenn du nicht dabei bist, dann rede ich so über dich, dass du dabei sein könntest. Und ich gehe ein Stück mit dir. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Es gab Etappen im Leben, da habe ich jemanden gebraucht, der mich begleitet. Und ich teile mit dir. Ich teile mit dir das Wertvollste, was ich habe. Wahrscheinlich ist das Wertvollste, was jeder von uns hat, seine Zeit. Aber Zeit ist Geld. Und Geld ist immer knapp. Und ich besuche dich. Ich teile meine Zeit mit dir, ich besuche dich. Ich weiß nicht, wie es hier im Dorf ist, vielleicht gibt es da auch Menschen, die ein bisschen unter Einsamkeit leiden. Und ich bete für dich. Ich schicke dir gute Gedanken rüber. Geiste segne ich dich. Können wir vorstellen, wenn wir diese Art von Barmherzigkeit beherzigen und leben, müsste es uns sehr gut gehen. Bleibt nur noch die Frage, wenn dem so ist, warum ist Barmherzigkeit Mangelware? Und es wird ja so manches in die Wiege gelegt an Fähigkeiten. Leute, die sich damit befassen und auskennen, die sagen uns, die Fähigkeit zur Barmherzigkeit wird uns normalerweise nicht in die Wiege gelegt. Das müssen wir lernen. Und wahrscheinlich, jedenfalls kann ich es nur für mich sprechen, eine Lebensaufgabe. Wahrscheinlich jeden Tag neu. Und wahrscheinlich auch jeden Tag immer wieder neu von vorne. Wie könnte der Weg aussehen in die Barmherzigkeit? Was könnte der erste Schritt sein? Ich denke, der erste Schritt Richtung Barmherzigkeit könnte sein, sei barmherzig mit dir selbst. Geh gut mit dir um, überfordere dich nicht durch zu viel Vorsätze. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Sei barmherzig mit dir, da wo du merkst, da habe ich einen Fehler gemacht. Wo du merkst, da ist es nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Oder wo du merkst, da gibt es eine Schwäche in meiner Persönlichkeit. Wenn das klar wird, nicht verurteilen, sondern barmherzig sein mit sich selbst. Der zweite Schritt könnte sein, dass ich feststelle, ich bin tatsächlich auf die Barmherzigkeit anderer Menschen angewiesen. Ich finde, das ist auf Anhieb nicht so ein schöner Gedanke. Angewiesen auf die Barmherzigkeit anderer, vielleicht nicht alles mehr selber hinkriegen. Vielleicht braucht es etwas Demut, dass wir überhaupt bereit sind, Barmherzigkeit anzunehmen. Denn wer das zugibt, dass er auf Barmherzigkeit angewiesen ist, der sagt damit auch, dass er auch nur ein Bedürftiger ist und dass er leider auch nicht perfekt ist. Sei barmherzig. Und das Dritte, ich könnte feststellen, ich stelle es jedenfalls immer fest und das auch fast täglich, ich bin auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Ich brauche seine Vergebung, sein Zuspruch, seine Hilfe wirklich jeden Tag. Und oft geht mir dann der Satz durch den Kopf: Herr, erbarme dich. Mir geht er immer dann durch den Kopf, wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen. Ich merke, andere kommen an ihre Grenzen. Und wir kommen auch an die Grenze unserer Barmherzigkeit. Das passiert häufig. Und immer wenn das geschieht, geht mir dieser Satz durch den Kopf: Herr, erbarme dich. Ich bin ein großer Fan von Hans-Dieter Hüsch. Der hat es mal so gesagt: Im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Großzügigkeitsgirlanden. Schönes Wort. Das ist mein Wunsch für Sie, auch für mich selber, dass wir im kommenden Jahr einfach viele gute Erfahrungen machen auf dem Weg der Barmherzigkeit, auch wenn wir immer wieder mal sagen müssen: Wir schaffen es nicht alleine. Herr, erbarme dich. Mein Lied zur Jahreslosung 2021 heißt: Herr, erbarme dich.